Okay, wenn ich mir ein bisschen Platz schaffe. Nicht, dass ich, also ich habe nicht vor, groß rumzulaufen, aber das Gefühl, ich bin hier ein bisschen eingeengt. Ach, alles gut. Ich denke, so kann ich leben. Okay, bevor ich anfange, möchte ich beten. Ihr dürft gern sitzen bleiben. Vater, ich danke dir für dein herrliches und heiliges Wort, aus dem wir lesen dürfen und in dem wir dich erkennen können und in dem du zu uns sprichst. Und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir uns jetzt auf dich ausrichten können und dich suchen und versuchen, dich zu erkennen und immer mehr von dir zu lernen und dich zu sehen, Herr. Gebrauche mich, sprich du durch mich und räume alles raus, was jetzt in mir ist und hier nicht hingehört. Alle Gedanken und Worte, die aus mir kommen und nicht von dir. Schaffe Raum für dein Sprechen, Herr. Amen. Okay. Ich möchte heute mit euch weitermachen im Philipperbrief. Ich weiß nicht, wer das letzte Mal da war, als ich hier gepredigt habe. Da habe ich aus Philipper Kapitel 1 gepredigt. Und wir machen heute weiter in Kapitel 2. Genau. Zum Anfang vielleicht ein wenig Kontext, wo wir hier sind. Nicht alle wissen vielleicht, woraus dieser Philipperbrief kommt oder waren beim letzten Mal da. Paulus, der Apostel, hat einen Brief geschrieben. Er hat einen Brief geschrieben an diese Gemeinde in Philippi. Und er war zu der Zeit in Rom. Er war in Rom im Gefängnis, er litt, er war angeklagt vor dem Kaiser. Er wusste nicht ganz genau, wo geht das hin oder wie wird dieses Anklageverfahren zu Ende gehen. Worauf läuft das hinaus? Das könnte ein Todesurteil sein, eine Freiheitsstrafe, er könnte entlassen werden. Das war nicht ganz klar. Aber in dieser Situation, er im Gefängnis, schreibt er jetzt einen Brief an die Gemeinde in Philippi. Und er und diese Gemeinde kennen sich sehr gut. Zwischen ihm und dieser Gemeinde ist eine sehr innige, liebevolle Beziehung. Das lesen wir gerade im ersten Kapitel ganz viel. Eine beidseitige, geteilte Liebe, eine Nähe, ein Respekt, ein Wertschätzen, ein sich unterstützen, ein sich gegenseitig helfen. Also eine sehr gute Beziehung zwischen Paulus und dieser Gemeinde. Und im ersten Kapitel haben wir viel über ihn und seine Situation und wie in seiner Situation Gott und das Evangelium groß wird. Und dann kommt das zweite Kapitel. Und dort richtet er sich jetzt sehr direkt und konkret an die Gemeinde. In den ersten Versen haben wir sehr direkte Anweisungen, Aufforderungen dazu, wie wir als Gemeinde miteinander leben sollen. Und darüber brauchst du im Grunde gar keine Predigt, die kann man so lesen und sehr direkt verstehen und anwenden. Das ist sehr deutlich. Und dann redet er über Jesus und wer Jesus ist und dann kommen die Verse 12 und 13. Und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Philipper, Kapitel 2, die Verse 12 und 13. Und wir sind hier in genau diesem Gedankengang, wo Paulus sich direkt an die Gemeinde wendet und ihnen ganz konkrete Anweisungen gibt, wie sie zu leben haben. Und ich lese das einmal vor. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Und das sind zwei Verse, die sind ziemlich verschachtelt. Die sind in sich mit ihren Aussagen auch gar nicht so leicht zu greifen, finde ich. Die sind so ein bisschen abstrakt. Deswegen überschreibe ich diese zwei Verse mal mit dem Titel Errettung verwirklichen. Wir bekommen von Paulus hier eine Aufforderung, unsere Errettung zu verwirklichen. Und wie genau das aussieht und was das bedeutet, das kann man in drei Teile runterbrechen. Zum einen fordert er von uns einen Gehorsam auf. Und er sagt, dafür brauchen wir eine gewisse Ehrfurcht. Und das Ganze passiert in Einklang mit Gott. Nun, bevor wir uns jetzt diese drei Gedanken anschauen können, müssen wir erstmal klären, was heißt es, Errettung zu verwirklichen. Andere Übersetzungen benutzen hier zum Beispiel das Wort erwirken, Errettung erwirken. Und oft wird über diese Stelle nachgedacht und gesprochen und auch einfach schlicht falsch verstanden. Denn man könnte jetzt denken, hier geht es darum, sich eine Errettung zu erbauen. Ich muss etwas tun, um etwas zu erwirken, um etwas zu schaffen, um mir etwas zu verdienen. Aber darum geht es hier gar nicht. Wenn Paulus hier davon spricht, Errettung zu verwirklichen, sollten wir uns fragen, was heißt verwirklichen? Verwirklichen. Ein Wort, das uns für uns eigentlich gar nicht fremd sein sollte. Was wir in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft doch sehr gut kennen und benutzen. Zum Beispiel im Kontext der Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung ist, glaube ich, etwas, was wir alle kennen, was uns niemandem fremd ist. Selbstverwirklichung ist zum Beispiel ein Mensch, der von seiner Natur und von seinem Wesen sehr naturverbunden ist. Und er möchte diese Naturverbundenheit in der Art, wie er lebt, ausleben. Durch die Hobbys, in denen er sich betätigt, durch die Themen, über die er spricht, durch die Art, wie er lebt. Vielleicht nachhaltig fortbewegen, nachhaltig kleiden, nachhaltig essen. Naturverbunden leben. Ja, ein Künstler oder Denker, der liest vielleicht philosophische Themen und beschäftigt sich mit Philosophie. Ein Macher, ein Sportler, der ist vielleicht aktiv in seinen Hobbys und schafft Dinge und kreiert Sachen und baut Dinge. Selbstverwirklichung ist der Drang oder der Wunsch, eine Eigenschaft oder eine Identität, die in einem drinne steckt, in seinem Leben einen Raum zu geben. In der Art, wie ich lebe, in der Art, wie ich rede, wie ich denke, was ich tue, das auszuleben. Ich habe etwas in mir, was mich ausmacht, und dem möchte ich einen Platz machen, in dem, wie ich lebe. Das ist Selbstverwirklichung. Und ich glaube, das kennen wir alle. Das ist für niemanden von uns fremd. Aber jetzt sagt Paulus hier nicht, wir sollen uns selbst verwirklichen. Paulus fordert uns in Vers 12 dazu auf, unsere Rettung zu verwirklichen. Und das setzt, wie das eben im Beispiel schon klar geworden ist, eigentlich voraus, dass die Rettung schon da ist. Bei der Selbstverwirklichung ist es nicht so, dass ich durch das, was ich tue, mir eine neue Identität schaffe. Nicht dadurch, dass ich irgendwas besonders oft mache, werde ich zum Sportler, zum Künstler, zum naturverbundenen Menschen, zum Denker. Nein, weil ich das bin, weil ich eine Eigenschaft habe, weil es etwas gibt, was mich ausmacht, drücke ich das durch mein Leben aus. Also, die Identität ist schon da und sie zeigt sich in meinem Leben. Rettung verwirklichen heißt, Rettung muss schon da sein und dann kann ich es durch mein Leben zeigen. Rettung muss bereits in deinem Herzen sein, muss bereits deine Identität sein. Und dann sind wir dazu aufgerufen, das auszuleben. Paulus spricht hier in Vers 12 seine Geliebten an. Er redet sie an und sagt, darum meine Geliebten. Und dann kommt die Aufforderung, die Rettung zu verwirklichen. Und wenn wir gerade Kapitel 1 vom Philipperbrief lesen, dann wissen wir, wer diese Geliebten sind. Das sind die, die an Jesus festhalten. Die, die noch immer Anteil haben am Evangelium. Das sind die Leute, die sich noch immer an dieses Kreuz hängen und sagen, komm zu Jesus und leb, so wie es hier steht. Seine Geliebten sind die Leute, die verstanden haben, dass sie ohne Jesus Christus nicht zu Gott kommen können. Wie Peter das in der Einleitung so treffend gesagt hat, dass wir ohne Jesus Christus nicht vor Gott bestehen können und durch Sünde von ihm auf ewig getrennt sind. Aber dass durch Jesus Christus und sein Tod am Kreuz und sein Auferstehen wieder mit ihm verbunden sind. Das sind die, die Paulus als seine Geliebten anspricht. Die Frage, die wir uns stellen müssen, die du dir stellen musst, ist, glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist für deine Schuld und du dadurch wieder in eine liebevolle Beziehung zum Vater kommen kannst? Wenn du das glaubst, dann spricht Paulus hier dich an und sagt, mein Geliebter, meine Geliebte, verwirkliche deine Rettung. Rettung ist schon da. Du hast eine Identität, ein Wesen, Kind Gottes. Lebe das aus. Das ist im Grunde Vers 12. Vers 12 zusammengefasst sagt aus, ihr sollt jetzt die Rettung, die ihr habt, ausleben. Mit Furcht und Zittern. Nicht Rettung erarbeiten, nicht Rettung verdienen. Die Frage ist, glaubst du an Jesus? Dann hast du Rettung. Dann sagt die Bibel dir ganz klar zu, dein Wesen, deine Identität ist errettet. Und dann fordert Paulus uns dazu auf, dieser Wahrheit einen Raum in deinem Leben zu geben. Diese Wahrheit zu verwirklichen durch das, wie du lebst, wie du redest, was du tust. Ein Philosoph, Nietzsche, der hat mal eine Aussage gemacht, und ich zitiere das mal frei, weil ich es wörtlich nicht mehr kann. Aber der hat gesagt, wenn ich an euren Gott glauben soll, dann müssen errettete Menschen erretteter aussehen. Und er hat sich Christen angeschaut und hat gesagt, die sehen gar nicht so errettet aus. Warum soll ich an diesen Gott glauben? Er hat Christen beobachtet, die genau in diesem Punkt gescheitert sind. Sie haben ein neues Wesen, eine neue Identität, aber es wurde nicht sichtbar in ihrem Leben. Es wurde nicht sichtbar in der Art, wie sie mit Gott unterwegs sind. Und deswegen fordert uns Paulus hier dazu auf, darum, meine Geliebten, verwirklicht eure Rettung. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Was heißt das für dich und mich jetzt ganz konkret? Und da kommen diese drei Punkte ins Spiel. Und der erste ist Gehorsam. Ich lese Vers 12 noch einmal vor. Darum, so wie ihr gehorsam gewesen seid, so verwirklicht eure Rettung. Warum bringt Paulus hier den Gehorsam mit ins Spiel? Ja, gerade wenn wir für das zweite Kapitel auch am Anfang lesen, da sind viele solche ganz konkreten Anweisungen. Aber die ergänzt oder erklärt er nicht. Da sagt er, seid so, ihr sollt das tun, ihr sollt jenes tun, das sollt ihr beachten. Und so hätte auch hier sagen können, verwirklicht eure Rettung, Punkt. Oder verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, Punkt. Aber er schiebt eine Erklärung mit rein. Darum, so wie ihr gehorsam seid, so verwirklicht eure Rettung. Durch Gehorsam verwirklichen wir die Tatsache, dass wir gerettet sind. Durch Gott gehorsam sein, wird die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, in unserem Leben deutlich. Das macht Paulus hier klar. Und jetzt ist interessant, denn Paulus hat ja nicht einfach einen Haufen Gedanken, die er irgendwie in diesen Brief reinschmeißt. Und dann hofft er, dass die Philipper das irgendwie wieder zusammenpuzzeln können. Nein, die Art, wie er durch seine Gedanken durchgeht, die macht ja durchaus Sinn. Und deswegen ist es auch richtig hilfreich, sich mal diesen Brief einfach mal durchzulesen, so am Stück. Und dann fallen einem Sachen auf. Zum Beispiel in Vers 5, also kurz vor der Stelle, wo wir gerade sind. Da sagt er zu der Gemeinde, seid so wie Jesus. Wenn ich jetzt zu euch sage, seid wie Jesus, da stimmen mir, glaube ich, alle zu. Das ist gut. Aber was meine ich damit? Meine ich Sündlosigkeit? Oder Nächstenliebe? Meine ich die Wunder, die er getan hat? Oder dass Jesus bewusst zum Rand der Gesellschaft gegangen ist? Was meine ich jetzt damit? Welche Eigenschaft von Jesus sollen wir uns jetzt zum Vorbild nehmen? Es sind alle Eigenschaften von Jesus sind gut. Aber Paulus meint in Vers 5 eine sehr konkrete Eigenschaft. Und die zeigt er in den nächsten 5 Versen auf. In den nächsten 5 Versen malt er den Philippern Jesus an die Wand und zeigt eine sehr konkrete Eigenschaft. Ich lese die einmal vor, die Verse 6 bis 11. Unter euch sei diese Gesinnung, die auch in Christus Jesus war, der, obwohl er in Gestalt Gottes war, das Gottgleichsein nicht wie eine Beute ansah, sondern sich selbst entäußerte und die Gestalt eines Knechtes annahm, den Menschen gleich geworden und in der äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum erhöhte Gott ihn auch über alles und gab ihm den Namen, der über jedem Namen ist. Er hat es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er erniedrigte sich und war Gott gehorsam bis in den Tod. Das ist Jesu Gehorsam. Und Paulus sagt uns in Vers 5, seid wie Jesus. Und dann nimmt er sich 5 Verse Zeit, um uns zu zeigen, Jesus war gehorsam, Gott komplett gehorsam. Und dann kommt Vers 12, wo er sagt, und durch euren Gehorsam verwirklicht ihr eure Rettung. Und dann macht das Ganze irgendwo Sinn, wo er sagt, Leute, wir sollen so wie Jesus, Gott vollkommen gehorsam sein. Und dadurch wird die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, in unserem Leben sichtbar werden. Jesu Gehorsam können wir zum Beispiel in Lukas 22 sehen, wo Jesus kurz vor seinem Tod, kurz vor seiner Kreuzigung ist. Und dort ist er im Garten Gethsemane und er betet zu seinem Vater. Weil Jesus komplett Mensch ist, kann er Angst und Schmerz spüren und Angst auch fühlen und haben. Und er weiß, dass dieser Tod am Kreuz schmerzhaft ist, dass das wehtun wird, dass das Leiden sein wird. Und er hat Angst davor, vor dem, was auf ihn zukommt, weil er ein Mensch ist. Und so betet er zu seinem Vater und er fleht ihn an, diesen Tod nicht sterben zu müssen. In Lukas 22 lesen wir, dass er auf den Knien ist und fleht, dass er Blut schwitzt, das ist ein körperlicher Extremzustand. Jesus wollte diesen Tod nicht sterben müssen. Und dann beendet er dieses Gebet in Vers 42 und sagt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und da, so beendet er dieses Gebet. Und das ist Gehorsam von Jesus. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Gehorsam bis in den Tod. Die Frage ist, darf Jesus, darf Gott so auch in dein Leben sprechen? Und bevor wir uns diese Frage stellen können, ist die Frage, sind wir bereit, ihm überhaupt zuzuhören? Geben wir Gott Raum, in unser Leben zu sprechen? Geben wir ihm die Zeit, zu uns zu reden? Nehmen wir uns die Zeit, ihm zuzuhören? Oder ist unser Leben zu hektisch, zu voll, zu laut und da ist gar keine Zeit und gar kein Platz mehr für Gottes Reden? Und wenn wir ihm dann die Zeit geben, darf er so zu uns reden? Darf er von uns alles verlangen? Sind wir bereit, wie Jesus, gehorsam bis in den Tod zu sein? Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich nicht. Es gibt auch bei mir eine Grenze irgendwo. Natürlich ist es leicht, gehorsam zu sein, wenn Gott von mir Dinge verlangt, die für meinen Verstand zu begreifen sind. Ja, das macht Sinn, das ist logisch, okay, mache ich. Wenn Gott von mir Dinge verlangt, die in meinen Zeitplan reinpassen oder in meine Lebenssituation reinpassen, gar kein Problem, bin ich gehorsam. Aber was passiert, wenn Gott von mir etwas verlangt, was meine Pläne und meine Lebenssituation sprengen? Wenn er von mir etwas verlangt, was in meinen Zeitplan nicht reinpasst? Wenn er von mir etwas verlangt, was in meinem Verstand keinen Sinn ergibt, wo ich mir denke, warum Gott? Oder wenn ich mir denke, warum ich? Er wäre doch viel besser dafür geeignet. Warum jetzt? Nächstes Jahr wäre doch viel besser. Wenn Gott anfängt, so zu uns zu sprechen, Können wir dann noch immer gehorsam sein? Bei mir ist dort häufiger, als es mir lieb ist, diese Grenze erreicht, wo ich sage, boah, ich weiß nicht, ob ich hier gehorsam sein kann. Ich probiere erstmal meinen Weg zu gehen und mal gucken, ob das trotzdem klappt. Kennst du diese Grenze, dieses Problem bei dir? Dann fehlt dir etwas, was mir fehlt und was Paulus auch weiß. Und er spricht es hier an. Und er nennt es Furcht und Zittern. Er sagt, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Nun, jetzt ist aber so, Paulus hat Griechisch damals gesprochen. Und die Leute, zu denen er gesprochen hat, es waren auch Griechen, also die haben das verstanden. Und jetzt passiert hier in der Übersetzung ins Deutsche etwas. Ich beschreibe das mal, ich vergleiche das mal wie mit einem Sprichwort. Kennt ihr das Sprichwort, es regnet wie aus Eimern? Im Deutschen macht das voll Sinn, oder? Jetzt übersetzt das mal Wort für Wort in eine andere Sprache. Macht das dann noch immer so viel Sinn? Ich weiß nicht, also ich kann jetzt kein Russisch oder Spanisch oder so, aber wenn ihr dieses Sprichwort Wort für Wort in eine andere Sprache übersetzt und dann jemandem sagt, der Deutsch nicht kennt, dann macht das auf einmal irgendwie nicht mehr so viel Sinn. Der guckt euch fragend an, was meinst du? Und genau das passiert hier. Paulus benutzt hier eine griechische Formulierung, die die Griechen sofort verstanden haben. Und wenn wir das jetzt Wort für Wort übersetzen, dann fragen wir uns, wie passt das jetzt hier rein? Denn was verbinden wir mit Furcht und Zittern? Etwas Lähmendes, eine Angst, die uns von Gott wegtreibt, etwas, was uns handlungsunfähig macht, etwas, was uns von Gott entfernt, wo wir erstarren, erzittern. Und genau das meint Paulus hier nicht. Er meint eine Ehrfurcht, eine Gottesfurcht. Und die Griechen in Philippi haben das verstanden. Die wussten das, weil sie Griechisch gesprochen haben. Die Gottesfurcht, diese Ehrfurcht, von der er spricht, treibt uns nicht von Gott weg und lässt uns erstarren. Sie treibt uns zu Gott hin. Das ist genau das, was wir bei Peter beobachten konnten, der gestern durch eine Frage auf die Größe Gottes hingewiesen wurde und der seine ganze Planung über den Haufen geschmissen hat, weil er diese Größe Gottes erkannt hat und gepackt wurde. Und was hat das gemacht? Es hat ihn zu Gott hingetrieben. Es hat ein Feuer in ihm erweckt. Das ist Ehrfurcht. Zu sehen, wie viel größer Gott ist als wir. Wie viel größer Gott ist, als wir es uns überhaupt nur vorstellen können. Und das bringt uns zu ihm hin. Ehrfurcht ist zu erkennen, dass Gott heiliger, schöner, höher, herrlicher ist als alles, was wir jemals tun könnten. Und dass es für uns gut ist, ganz nah an diesem Gott zu sein. Das ist Ehrfurcht. Warum ist Ehrfurcht bei Gehorsam so wichtig? Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Arbeitsleben bringen. Noch vor einem halben Jahr habe ich woanders gearbeitet und dort war ich respektiert. Ich hatte eine gefestigte Position, ich wusste, was ich tue, die Leute haben meine Meinung geschätzt. Und dann kam im August ein neuer Kollege dazu. Und der hatte noch nicht so viel Erfahrung, der wusste nicht, was er tut, so wo links und rechts ist in seinem Arbeitsleben, der war so ein bisschen noch so am Schwimmen. Und jetzt stellt euch mal vor, der kommt eines Tages bei uns ins Büro und klatscht mir ein Projekt auf den Tisch und sagt, pass auf Nils, das müssen wir jetzt machen. Problem ist, wir haben gar keine Zeit. Alle Kapazitäten sind voll. Und inhaltlich ist dieses Projekt auch überhaupt nicht in dem Bereich, mit dem wir uns beschäftigen. Es hat nichts mit dem zu tun, was wir eigentlich machen. Es liegt gar nicht in unserem Fähigkeitenbereich. Was meint ihr? Machen wir dieses Projekt? Schmeißen wir alles über den Haufen und fangen sofort an? Auf gar keinen Fall. Komplett selbstverständlich, dass wir dieses Projekt erstmal nach hinten schieben und uns dann überhaupt erstmal überlegen, ob das für uns überhaupt erstmal wichtig ist. Jetzt aber so, dass vor circa einem Jahr genau das passiert ist. Nur war das nicht der neue Kollege, sondern es war der Chef von meinem Chef. Und das ist dann schon eine relativ hohe Nummer. Wenn der bei uns ins Büro gestürmt kommt, mit einem roten Kopf, schon ziemlich energetisch, sein Mann mit viel Kraft. Und dann kommt er da rein und klatscht uns ein Projekt auf den Tisch. Und er sagt uns, Leute, damit müssen wir jetzt sofort anfangen. Und wir gucken uns das an und denken uns, das hat nichts mit dem zu tun, was wir eigentlich machen. Es hat nichts mit dem zu tun, was wir so können. Und dann gucken wir in unseren Terminplan und sehen, wir sind alle komplett voll. Niemand hat Zeit. Und Kapazitäten haben wir sowieso nicht. Leute, die Freiräume haben, Wunschgedanke. Aber wir haben noch an diesem Tag angefangen, dieses Projekt umzusetzen, weil wir Respekt vor diesem Mann hatten. Das war ja der Chef von unserem Chef. Und nach einem Jahr hat sich gezeigt, dieser Mann hatte recht. Dieses Projekt war gut, es hat uns geholfen, es hat einen echten Mehrwert für unser Team gebracht. Das haben wir alle damals nicht gesehen. Er wusste das. Warum haben wir es gemacht? Weil wir Respekt vor ihm hatten. Jetzt ist Gott aber nicht nur der Chef von unserem Chef, sondern der ewige, herrschende, schaffende, heilige Gott. Und wenn er von uns Dinge verlangt, die unsere Zeitpläne sprengen, die Pläne für unser Leben sprengen, die nicht in deine Situation passen, die über deinen Verstand hinausgehen, wo du dich fragst, warum Gott, dann ist es genau diese Ehrfurcht, die uns hilft, dann trotzdem gehorsam zu sein. Zwei Hinweise, wie wir Ehrfurcht bekommen können. Das erste ist Gottes Herrlichkeit suchen. Ein Stück von Gottes Herrlichkeit sehen führt immer dazu, dass wir ehrfürchtig werden. Also wie Peter das vorher gesagt hat, die Jünger, als sie dabei waren, als Jesus verklärt wurde, wo ein Stück von seiner Gottheit rausgeschieden ist. Und was war die Reaktion der Jünger? Sie fielen auf ihr Angesicht. Sie waren völlig überfordert. An Mose, Jakob, Abraham, Isaak, die Väter unseres Glaubens. Immer wenn sie ein Stück von Gottes Herrlichkeit sehen, fallen sie auf ihr Angesicht nieder. Also lasst uns nach Gottes Größe suchen. Lasst uns in diese Welt schauen und seine Schöpfung anschauen und seine Größe darin erkennen. Lasst uns in sein Wort schauen und seine Herrlichkeit darin finden. Und das wird uns ehrfürchtig machen. Und der zweite Gedanke ist, lasst uns beten wie David. David, der im Psalm 86, Vers 11 sagt, Herr, zeige mir deine Wege, ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Gib mir nur dieses eine Verlangen, dir mit Ehrfurcht zu begegnen. David weiß, ich will dir gehorsam sein, ich will dir treu sein. Aber er weiß auch, dafür braucht er etwas. Gib mir nur dieses eine Verlangen, dir mit Ehrfurcht zu begegnen. Lasst uns beten wie David für ein ehrfürchtiges Herz. Wir sehen in der Bibel, was für einen Unterschied Ehrfurcht machen kann. Der Prophet Haggai hat zu dem Volk Israel gesprochen, als sie gerade in der Gefangenschaft waren und zurückgekommen sind. Israel war verstreut, in der Gefangenschaft, überall verteilt. Und dann kamen sie wieder in sein Land, in ihr Volk, in ihre Heimat Israel zurück. Gott hat sie nach Hause geführt. Aber Israel war völlig zerstört. Also haben sie Gott erstmal beiseite geschoben und angefangen, ihre Häuser, ihre Städte, ihre Tempel und so weiter, alles wieder aufzubauen. Sie haben alles aufgebaut, außer das, was mit Gott zu tun hat. Weil Gott haben sie erstmal zur Seite geschoben. Sie müssen ja erstmal wieder leben können, erstmal wieder Vieh haben, Nahrung haben. Und dann wird Gott irgendwann, nach einer langen Zeit, die er sich das anschaut, irgendwann wütend und eifersüchtig. Und er fängt an zu zornen und gegen sie einen Gerichtsspruch zu sprechen. Ja, dann schickt er diesen Propheten Haggai und Haggai verkündet ihnen, dass Gott alles zerstören wird. Er wird ihre Rinder wieder zerstören, ihre Häuser kaputt machen, weil sie Gott vergessen haben und zur Seite gestellt haben und sich von ihm abgewandt haben. Und Gott ist wütend und dieses erste Kapitel von Haggai liest sich nicht schön. Und dann kommt Vers 12 und Vers 12 ist der eine Unterschied, wo das Volk etwas versteht. Vers 12. Sie erkannten, dass Gott den Propheten zu ihnen geschickt hat und sie bekamen große Ehrfurcht vor dem Herrn. Sie sehen Gott und sie bekommen Ehrfurcht. Das ist die eine Reaktion von Israel. Und dann antwortet Gott, der eben gerade noch wütend war und zornig war und getobt hat, und verurteilt hat. Und seine Antwort in Vers 13 sofort direkt danach ist, ich bin bei euch, das verspreche ich, der Herr. Das ist Gott, wie er reagiert, wenn wir ehrfürchtig vor ihm werden. Das ist der Unterschied, den Ehrfurcht in unserer Beziehung zu Gott macht. Also Paulus fordert uns dazu auf, wenn du an Jesus glaubst, dann leb diese Tatsache aus. Schenk dieser Wahrheit einen Raum in deinem Leben. Das funktioniert nur durch Gehorsam. Und damit wir auch dann gehorsam sein können, wenn es hart wird, wenn es schwierig wird, brauchen wir eine Ehrfurcht vor Gott. Lass uns dafür beten. Mein letzter Gedanke ist, wir sind nicht allein in diesem Weg. Wir sind nicht allein gelassen damit, ehrfürchtig zu werden, gehorsam zu sein, Rettung auszuleben. All diese Sachen müssen wir nicht, musst du nicht alleine bewältigen. Das Ganze passiert Hand in Hand mit Gott. Das ist dieser Vers 13, Philipper Kapitel 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Weil Gott wirkt, sollen wir antworten. Wir sollen nicht die Füße hochlegen und sagen, Gott macht schon alles. Ja, er macht in uns das Willen, das Wollen, das Vollbringen, Gott macht alles, ich lege die Füße hoch, gar kein Problem. Das will er nicht. Es ist aber auch nicht, dass wir alles alleine machen müssen. Nein, Vers 13 steigt ein mit denn Gott befähigt uns, denn Gott legt in uns etwas rein. Die Frage ist, wie antworten wir darauf? Antworten wir darauf mit Gehorsam, mit Ehrfurcht, mit dieser Zuwendung zu Gott. Warum tut er das? Er vollbringt in uns das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Nicht, weil er dich braucht, weil er auf dich angewiesen ist, weil du notwendig bist, sondern weil er will, nach seinem Wohlgefallen. Es ist eine Entscheidung aus Liebe heraus. Gott will mit dir diesen Weg gehen, weil es ihm gefällt, mit dir unterwegs zu sein. Nach seinem Wohlgefallen macht er das. Gott entscheidet sich aus Liebe dazu, mit dir einen Weg gehen zu wollen. Er entscheidet sich aus Liebe dazu, dich zu befähigen, etwas in dich hineinzulegen, dich zu formen. Die Frage ist, wie antworten wir darauf? Das Ganze ist eine Zusammenarbeit, auf Gott ausgerichtet, durch Gott befähigt Gott nachfolgend? Sind wir bereit dazu? Ich vergleiche das zum Schluss mit einem Bild von einem Vater, der mit seinem Kind spazieren geht. Ich habe keine Kinder, ich stelle es mir mal so vor. Aber viele ja haben vielleicht Kinder. Und ihr stellt euch vor, ihr geht spazieren mit euren Kindern. Der Vater mit seinem Sohn oder mit seiner Tochter. Und er nimmt sein Kind an der Hand und sie gehen spazieren. Wer ist dafür verantwortlich, dass die beiden sicher und pünktlich zu Hause wieder ankommen? Ganz genau. Nicht das Kind. Nun, aber das Kind hat einen Einfluss darauf, wie schön dieser Spaziergang wird. Die Frage ist, ob dieses Kind jetzt mitgeht und hopst und springt und in die Pfützen hopst und Spaß dabei hat und ist alles gut, solange es im Rahmen des Vaters Spaß hat, ist alles gut. Oder ob dieses Kind mürrisch ist und nicht gehen will und sich ziehen und schieben lässt oder dann tatsächlich irgendwann tragen lässt, weil es gar nicht mehr gehen möchte. Und so gar keinen Spaß an diesem Spaziergang hat. Na, auch in diesem Fall werden die beiden sicher und heile zu Hause ankommen. Dafür wird der Vater schon Sorge leisten. Aber das Kind kann beeinflussen, wie dieser Weg ablaufen wird. Wir sind Kinder Gottes. Gott geht mit uns einen Weg. Und wenn du an Jesus glaubst, bist du errettet. Das steht nicht zur Frage. Aber die Frage ist, wie gehst du diesen Weg? Auf Gott ausgerichtet, im Gehorsam, in der Ehrfurcht vor Gott. Und deswegen fasse ich zum Schluss zusammen. Durch Jesus sind wir errettet. Durch den Glauben an ihn sind wir errettet. Gar keine Frage. Aber nehmen wir uns Jesus zum Vorbild und wollen wir Gott verherrlichen durch unser Leben? Wollen wir auf seine Liebesentscheidung zu uns antworten, indem wir ihm gehorsam sind, ihm einen Raum geben, zu uns zu sprechen? Und sehnen wir uns nach einem Herz, das ehrfürchtig ist, damit Gott wirklich von uns fordern und verlangen kann, was er mit unserem Leben vorhat? Lasst uns dafür beten, ehrfürchtig vor Gott zu sein. Lasst uns dafür beten, Gott gehorsam zu sein. Damit dieser Spaziergang mit Gott Hand in Hand ein schöner Spaziergang wird. Ich bete. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns anschaust und aus Liebe zu uns deinen Sohn geschenkt hast und uns die Tür aufgemacht hast, zu dir zu kommen. Und ich danke dir, dass danach der Weg nicht aufhört, sondern du dann erst mit uns losgehst. Dass du dann mit uns losläufst, auf das Ziel ausgerichtet, zu dir zu kommen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du mit uns etwas vorhast, einen Plan für uns hast, einen Weg für uns hast. Und Herr, ich bete, dass du einem jeden von uns zeigst, wo du in unser Leben sprichst, dass du mir zeigst, wo du sprichst und ich noch zu taub bin, um es zu hören. Herr, öffne unsere Ohren für dein Reden und schenk uns Herzen, die bereit sind zu hören und die bereit sind, dir gehorsam zu sein. Du hast uns das perfekte Vorbild mit Jesus gegeben, der so gehorsam war. Und du hast ihn erhöht über alle Maßen, Herr. Hilf uns, so gehorsam zu sein, wie Jesus es war. Ich danke dir dafür, dass du mit uns diesen Weg gehen willst und uns dabei nicht alleine lässt, sondern an die Hand nimmst. Amen.